Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Am 9. Juni wählen die Bürger der Europäischen Union ein neues EU-Parlament. Jetzt bitte nicht abschalten, ja? Ich verstehe ja, dass EU-Themen vielen zu abstrakt sind. Aber gerade die Erstwähler sollten jetzt wirklich gut zuhören. Am 9. Juni dürfen nämlich erstmals auch 16-Jährige wählen. Warum die zur Wahl gehen sollten? Weil die Europäische Union ein ganz großartiges Projekt werden könnte. Davon ist zumindest der große österreichische EU-Erklärer Robert Menasse überzeugt in seinem neuen lesenswerten Surkamp-Buch Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde. Herr Menasse, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren jetzt für die ursprüngliche europäische Idee eines supranationalen Staates, in dem die Nationalstaaten sukzessive an Bedeutung verlieren. Nachzulesen in vielen Ihrer Essays. Um Europa geht es ja auch in Ihren Romanen, die Hauptstadt und die Erweiterung. Was wollen Sie dem mit dem neuen Buch hinzufügen?
Ja, ich habe bisher in meinen Essays im Wesentlichen gegen die Zweifel und gegen die vor allem auch Ablehnung eines wachsenden Anteils der Bevölkerung gegenüber der EU versucht, die Idee zu verteidigen und zu rekonstruieren. Was jetzt dazugekommen ist, was mir Sorgen macht, ist, dass die Europäische Union in ihrer jetzigen Verfasstheit wirklich in einer schweren Krise steckt. Und ich frage mich, wie wir da rauskommen und wie wir die Idee retten können. Das heißt, ich habe versucht, noch einmal die Idee zu rekonstruieren und zu verteidigen und zu einer Diskussion anzuregen, wie wir die inneren unproduktiven Widersprüche der EU lösen können.
Sie kritisieren ja in diesem Buch den Ist-Zustand der europäischen Idee mit den Worten, ich zitiere Sie jetzt, Visionen sind nichts anderes mehr als rückwärtsgewandte Chimären von nationaler Identität und Souveränität. Punkt. Yes. Warum dieser Rückschritt, fragen Sie im Buch rhetorisch. Was wäre denn Ihre Antwort?
Naja, da haben wir jetzt nicht lang genug Zeit mit diesem Interview. Aber es ist evident, dass wir einen starken Backlash erleben, dass die europäischen Mitgliedstaaten sich renationalisieren, nationale Souveränität verteidigen oder gar zurückholen wollen aus Brüssel. Und das produziert Probleme, weil die großen Herausforderungen, die großen Krisen, mit denen wir jetzt umgehen müssen, ja nur mehr in Gemeinschaftspolitik gelöst werden kann. Kein Nationalstaat kann die Herausforderungen, vor denen wir stehen, alleine lösen. Und jeder Politiker, der das seinen Wählern verspricht und auf die nationale Karte setzt, ist entweder dumm oder ein zynischer Lügner.
Und Sie setzen dagegen das Konzept einer nachnationalen Demokratie und beschweren sich im Text, also im neuen Buch, darüber, dass Sie nie gefragt werden, wie denn eine nachnationale Demokratie aussehen könnte. Ich hole das jetzt gern stellvertretend für alle, die das nicht gemacht haben, nach. Erklären Sie es uns.
Na, ich habe nicht geschrieben, ich beschwere mich darüber, dass ich nie gefragt werde, sondern ich habe geschrieben, ich wundere mich, dass das überhaupt nicht mehr diskutiert wird. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Projekt hat ja mit dieser Idee begonnen, den Nationalismus zu überwinden, der so viele, ich möchte sagen, Verbrechen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begangen hat. Es war die Idee, eine Gemeinschaftspolitik zu entwickeln mit Hilfe von supranationalen Institutionen und so weiter. Und das hat weit getragen, ja, es gibt supranationale Institutionen, es gibt ein gemeinsames Parlament, es gibt den gemeinsamen Markt mit gemeinsamer Währung, es gibt den Schengen-Raum, das heißt das grenzenlose Europa und so weiter. Und dann ist das irgendwie gestoppt worden, dann ist die Gemeinschaftsmethode beendet worden und die EU nicht mehr weiterentwickelt worden. Und das ist jetzt so ein Mittelding zwischen einem Club von Nationalstaaten und dem vollkommen neuen, nämlich einer Gemeinschaft, die nicht jeweils nationale Interessen verteidigt, sondern Gemeinschaftspolitik macht. Und ich frage mich, warum das passiert ist. Da habe ich verschiedene Momente in der Geschichte der EU beschrieben, wo das passiert ist. Und ich frage mich, warum das aber ist, trotz der Krise, nicht mehr diskutiert wird, weil nur durch die Diskussion wir vielleicht auch zu Lösungen kommen können.
Und ich fand es beim Lesen verblüffend, wie leicht man eigentlich ihrer, ich nenne das jetzt mal radikal antinationalistischen Sicht folgen kann. Also alle Argumente klingen vollkommen einsichtig, vollkommen logisch. Ganz selten, manchmal nur, habe ich mich bei der Lektüre gefragt, ist das nicht zu utopisch, was Sie da fordern, wenn Sie etwa schreiben, es sei nicht einzusehen, warum EU-Bürger verschieden hohe Löhne erhalten, je nachdem, wo sie zur Welt kommen. Es lebt sich ja auch nicht überall gleich billig, oder?
Na gut, auch die verschieden hohen Lebenskosten, die also die verschieden hohen Löhne zum Beispiel zur Folge haben, sind ja Ergebnis einer jeweiligen nationalen Entwicklung. Aber in dem Moment, wo wir Gemeinschaftspolitik machen, muss es ja der Anspruch sein, das anzugleichen, weil ansonsten sind ja die einzelnen Nationalstaaten von zum Beispiel multinationalen Konzernen gegeneinander ausspielbar. Ja, wir sehen das ja dauernd. Es gibt ja Dutzende Beispiele, wo Konzerne sagen, wenn ich hier so und so viel Steuern zahlen muss, dann gehe ich zum Beispiel nach Polen, da zahle ich weniger Steuern. Dann sagt man, nein, nein, bleib hier. Oder ein anderer sagt, nein, komm zu uns, zahlst noch weniger. Und das fällt dann bei Verteidigung nationaler Interessen wo? Im nationalen Budget. Das fällt dann bei Bildung, bei Gesundheit, bei Pensionen und so weiter. Ja, und das ist ein im Interesse natürlich von Konzernen, die den Staaten gegeneinander ausspielen können, kann aber nicht im Interesse der europäischen Bürger sein.
Ich interpretiere das so, dass Sie am Schluss Ihres Buches im Prinzip davor warnen, bei der Wahl zum Europäischen Parlament Kandidaten zu wählen, die ganz klar sagen, wir wollen nationale Interessen in Brüssel vertreten. Stehen denn überhaupt andere Kandidaten auf den Wahllisten?
Naja, es gibt die deklarierten Nationalisten, die sind natürlich gefährlich. Ich rufe dazu auf, sie nicht zu wählen, das ist nicht überraschend. Und bei den anderen Parteien, die sind natürlich in einer verzwickten Situation. Da die Stimmung ist, wie sie ist, versuchen sie auch ihren Wählern zu sagen, dass sie nationale Interessen oder die Interessen ihrer Wähler vertreten sollen. Ich frage mich nur, was das sein soll. Ja, zum Beispiel, weil Österreich hat 7 von über 700 europäischen Abgeordneten, das sind die noch von 4 verschiedenen Parteien mit 4 verschiedenen Programmen. Was sind dann deren Ideen von Verteidigung österreichischer Interessen? Das ist ein Unsinn. Sie müssen versprechen, die Europäische Union funktions- und handlungsfähig zu machen. Sie müssen versprechen, dazu beizutragen, Lösungen zu finden, die großen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, zu managen. Sie müssen auch den Wählern erklären, dass wir heute eine ganz andere Situation haben. Dass wir zum Beispiel es uns nicht mehr so bequem machen können, einfach weil etwas billig ist, dass das schon irgendwie funktioniert. Billiges Gas aus Russland, den Sicherheitsschutzschirm durch die USA, billige Technologien aus dem fernen Osten. Wir sehen jetzt, wir haben verabsäumt, auch auf ein souveränes Europa zu setzen, Gemeinschaftslösungen in all diesen wichtigen Fragen zu finden. Jetzt sind wir damit konfrontiert, der Ukraine-Krieg. Europa hat sich jahrzehntelang geweigert, auch als Gemeinschaft eine gemeinsame Sicherheitspolitik zu entwickeln. Das liegt jetzt am Tisch. Das müssen wir diskutieren. Ich habe keine Antworten genau, wie das ausschauen soll. Aber ich will die Diskussion haben.
Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse über seinen neuen Essay Die Welt von morgen, ein souveränes, demokratisches Europa und seine Feinde, erschienen bei Surkamp. Herr Menasse, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, schönen Tag.
Danke Ihnen auch.